You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten auf Radio Korax, auf dem Pi-Radio-Verbund und auf all den anderen freien Radios, die Antifa-News übernehmen. Wir blicken heute nach Köln. Der Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Köln hat medial ja eine Diskussion über rassistische Polizeikontrollen entfacht. Und genau diese Diskussion möchten wir kommentieren hier in den Antifa-Nachrichten. Wir schauen auch nach Dessau, wo am Samstag jetzt der Todestag von Uri Jalloh mit einer Gedenkdemonstration begangen wird, die sich auch gegen rassistische Polizeigewalt richtet. Und wir schauen nach Bautzen. Bautzen steht nach den letzten Meldungen für sächsische Verhältnisse, für grassierenden Rassismus, eine organisierte und selbstbewusste Neonazi-Szene und eine ignorante Stadtpolitik. Im vergangenen Jahr kam es in Bautzen mehrfach zu rechten Übergriffen. Neonazis griffen minderjährige Geflüchtete an, sie jagten sie durch die Stadt, sie griffen auch sorbische Jugendliche an. Und nun, am 30.12., also kurz vor Silvester, griffen sie auch linke Jugendliche an. Der Ort des Geschehens war der Kornmarkt in Bautzen und dort hat eine Gruppe von 10 Neonazis eine Gruppe von linken Jugendlichen angegriffen. Dabei wurden einige der Jugendlichen teils schwer verletzt. Der Angriff galt Mitgliedern der Linksjugend Surlit, also dem Jugendverband der Linken. Und laut dem Landessprecher der Linken in Sachsen, Thomas Dudzak, seien die Neonazis bei dem Angriff vermummt aufgetreten und gezielt vorgegangen. Er rekonstruiert, was auf dem Kornmarkt genau passiert ist.
Soweit wir es rekonstruieren konnten, war es so, dass sich die Jugendlichen am Nachmittag dort auf dem Kornmarkt getroffen haben. Als sich dann eine Person verabschieden musste, die musste auf Arbeit, ist dann im Umfeld des Kornmarkts waren sowieso schon Nazis unterwegs, sind dieser Person wohl Nazis auch gefolgt, woraufhin zwei Personen losgelaufen sind, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Auf die stimmten dann plötzlich etwa zehn vollvermummte Personen zu. Sie haben sich dann im Prinzip zurückbewegt auf dem Kornmarkt, also in Richtung Kornmarkt und nicht ganz auf dem Kornmarkt, aber in der Nähe kam es dann zu der Auseinandersetzung bzw. zu dem Angriff und der dauerte etwa 2 Minuten, wo dann 5 Personen verletzt worden sind. Einmal Kieferbruch, Platzwunde, Schädelprallung. Die anderen hatten eben dann blaue Flecken. Und
die Polizei, die stellt die Ereignisse vom letzten Freitag in Bautzen anders dar, harmloser dar. Für die Polizei war der rechte Angriff eine bloße Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Sie gibt den Jugendlichen, den linken Jugendlichen, sogar eine Mitschuld an dem Übergriff. Laut der Darstellung der Polizei hätten sich rechte und linke Jugendliche zunächst verbal attackiert und nach gegenseitigen Provokationen sei es dann eben zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Dabei seien 4 Personen leicht verletzt worden. Soweit die Polizeimeldung. Da stellt sich nicht nur die Frage, wie ein Kieferbruch und eine Schädelprellung als leicht verletzt bewertet werden kann, sondern auch, wie solch eine verharmlosende Darstellung der Polizei über diesen Übergriff zustande kommen kann.
Das ist natürlich ein Muster, was sich herausgebildet hat. Das ist nicht erst seit diesem Fall oder auch nicht seit letztem Jahr, sondern eigentlich ständig bei Fällen der Auseinandersetzung zwischen rechten und vermeintlich linken Jugendlichen. Was wir auch beobachtet haben, ich komme aus Ostsachsen, ich habe in meiner Jugend das auch beobachten dürfen, wenn es auf dem Dorffest ordentlich auf die Schnauze gab von Seiten von Nazis. Dann wurde es immer zu einer Auseinandersetzung, zu einer Rangelei zwischen Jugendlichen. Also das ist halt ein Muster, das verharmlost schlicht und ergreifend das, was in Bautzen und Umgebung tatsächlich auch passiert.
Also soweit auch bekannt und benannt als sächsische Verhältnisse. Und dass die sächsische Polizei eben rechte Angriffe immer wieder runterspielt, das stärkt die Neonazi-Szene in Bautzen. Und die Stimmung in Bautzen ist deshalb schon länger bedrohlich für Geflüchtete wie auch für linke Jugendliche.
Allerdings ist es tatsächlich so, dass die Linksjugendlichen schon seit Monaten darüber berichten, dass sie im Stadtgebiet verfolgt werden, angegriffen werden, angepöbelt werden, sich auch durchaus an die Polizei gewandt hat, die dann allerdings nicht so reagiert hat, wie man es erwartet hätte. Sagen wir es mal so. Teilweise ist es erschreckend zu hören, dass Leute halt, trotz dass sie im Prinzip bereits mit der Polizei Kontakt hatten, dann trotzdem im selben Abend, auf demselben Heimweg immer noch bedroht werden. Und das ist natürlich eine Situation, die wünscht man keinem. Und das hat mit Auseinandersetzungen unter Jugendlichen oder Rivalitäten unter Jugendlichen nichts zu tun, sondern es ist ganz klar ein Kampf der Rechten in Bautzen um eine national befreite Zone.
Und diesen Kampf hat die Neonazi-Szene in Bautzen im vergangenen Jahr schon mehrfach auf die Straße getragen. Jugendliche Geflüchtete wurden von Neonazis eben durch die Stadt gejagt und verprügelt. Es traf auch sorbische Jugendliche und nun eben Jugendliche der Linksjugend. Was diese Gruppen verbindet, die betroffenen Gruppen, ist eine Solidarität untereinander. Die Linksjugend unterstützt zum Beispiel auch Geflüchtete in Bautzen. Was in Bautzen allerdings fehlt, ist eine Solidarität der Bevölkerung mit genau diesen Gruppen und mit Opfern rechter Gewalt. Die Menschen in Bautzen, die jubeln ja lieber einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft zu und reihen sich dann vielleicht noch in Lichterketten für Toleranz ein, statt wirklich aktiv gegen rechts zu werden. Dass aber eine Gegendemonstration und vor allem so eine Lichterkette kein brauchbares Mittel gegen rechte Gewalt ist, das hat nun auch der Oberbürgermeister Alexander Ahrens in Bautzen erkannt und auch so geäußert. Aber ein besseres Mittel ist ihm jetzt auch nicht eingefallen, wie man da rechter Gewalt in Bautzen begegnen sollte. Vielleicht wollte es ihm auch so nicht einfallen.
Also ein definitiv nicht geeignetes Mittel ist, wie das praktiziert wird, nicht nur vom Bürgermeister Ahrens, sondern auch vom CDU-Landrat in Bautzen, also dem Herrn Harich. Dass man sich dann mit den Nazis an den Tisch setzt und glaubt, dass man in irgendeiner Art und Weise so eine friedliche Konfliktlösung herbeireden kann. Das funktioniert definitiv nicht. Also was ganz klar ist, eigentlich braucht es einen zivilgesellschaftlichen Aufschrei in Bautzen und Umgebung. Man darf nicht vergessen, Bautzen ist auch der Landkreis gewesen, beziehungsweise die Stadt Bautzen oder der Wahlkreis bei Landtagswahl, wo bereits 2014 AfD und NPD zusammen 25% der Stimmen geholt haben. Also Bautzen hat ein größeres Problem. Und diesen zivilgesellschaftlichen Aufschrei der anderen 75%, den erwarte ich eigentlich noch, aber der passiert nicht. Und solange diese nicht erfolgt haben, also bleibt in Bautzen ein Problem unangesprochen, unausgesprochen. Und man kann sich natürlich einigeln und so tun, als wäre das alles nur von außen hereingetragen und alles wäre gar nicht so schlimm. Aber ganz konkret existiert dann trotzdem eine Bedrohungslage für Menschen, die in dieser Stadt leben. Und das sind eben nicht nur Linksjugendliche oder Geflüchtete, das sind auch ganz konkret andere engagierte Leute, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind und so weiter und so fort. Und letzten Endes auch Ehrenamtliche bei Feuerwehr und so weiter und so fort. Also da muss man ganz konkret eigentlich, man müsste ein zivilgesellschaftliches Bündnis zeigen, dass Bautzen eigentlich auch anders kann. Und solange das nicht passiert, werden die entsprechenden Kräfte in dieser Stadt, also die rechten Kräfte in dieser Stadt, mit relativ großer Namensfreiheit weiter Menschen in dieser Stadt bedrohen. Nur weil man selber noch nicht betroffen ist, sollte man da aber nicht wegschauen.
Sie werden es auch schon gehört haben, die Zeitungen, das Internet und die Fernsehkanäle waren ja voll damit, mit der Silvesternacht in Köln, die ein paar Tage zurückliegt. Der Streitpunkt ist ein Vorgehen der Polizei vor dem Kölner Hauptbahnhof. Denn um die sexuellen Übergriffe, die vor einem Jahr stattgefunden haben, zu verhindern, griff die Polizei zu harten Maßnahmen. Vor einem Jahr wurden ja Menschen mit Migrationshintergrund für zahlreiche sexuelle Übergriffe in der Kölner Innenstadt verantwortlich gemacht. Und das Reizwort dieser Tage heißt jetzt Racial Profiling, denn um weitere solche sexuellen Übergriffe zu verhindern, hat die Polizei zu harten Maßnahmen gegriffen und Menschen vor dem Kölner Hauptbahnhof nach Hautfarbe sortiert. Knapp 1000 Menschen wurden da in einem Polizeikessel 3 Stunden lang festgehalten und knapp 900 Menschen mussten dann die Heimreise wieder antreten, nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Viele Journalisten waren in Köln auch vor Ort und haben die Szenen beobachtet, so auch der freie Journalist Sebastian Weiermann.
Erstmal ganz allgemein, die Polizei hat diesen Einsatz ziemlich lange vorbereitet. Es gab von Anfang Dezember immer wieder Angebote an Journalisten, die Vorführungen von Polizeihunden sich anzugucken, sich anzuschauen, wie die neue Videoanlage rund um den Dom und den Hauptbahnhof funktioniert, sich die Wasserwerfer und sowas anzuschauen. Und im letzten Jahr, als es diese sexualisierten Übergriffe gab, war die Polizei mit knapp 150 Beamten in Köln. Dieses Jahr waren es über 1500. In der Nacht wurden nochmal 200 Schaften zur Verstärkung rangeholt. Und ich bin am frühen Abend gegen 6 in Köln angekommen. Das wirkte alles wie eine Großdemo oder sonst was, nur dass die Demo fehlt. Also an allen möglichen Straßenecken waren Polizeiautos präsent, Polizisten sind in Dreierteams Streife gelaufen und das wirkte alles sehr durchgeplant. Gegen 9:30 entwickelte sich dann immer vor dem Hauptbahnhof Eingang eine andere Situation. Da bauten sich Polizisten zu einer Kette auf, trennten einen Ausgang des Bahnhofs quasi ab Und im Bahnhofsgebäude wurden halt Menschengruppen, die Migrationshintergrund haben, teilweise vom Gleis weg, vom Gleis direkt nach draußen geführt, in einen großen Kessel, teilweise aber auch in der Bahnhofsvorhalle ausgewählt. Und ja, wer eine dunkle Hautfarbe hatte, hatte da dann halt teilweise Pech, musste den rechten Ausgang benutzen und fand sich dann teilweise für Stunden in einem Polizeikessel wieder. Aus dem Kessel hat die Polizei da jeweils nur kleine Gruppen von 5-6 Leuten rausgelassen. Bei denen wurden dann die Personalien überprüft und ziemlich viele sind dann auch mit einem Platzverweis für die Kölner Innenstadt direkt wieder in den Bahnhof geschickt und in Züge nach Hause gesetzt worden.
Die Empörung über das Vorgehen in Köln war jetzt die letzten Tage groß und meiner Ansicht nach ist das sehr berechtigt. Obendrein streute die Polizei von Nordrhein-Westfalen noch Salz in die Wunde, und zwar indem sie twitterte, am Hauptbahnhof würden derzeit mehrere hundert Nahfries überprüft. Und Infos würden folgen. So ein Post bei Twitter von der Polizei von Nordrhein-Westfalen. Und dieser Post hat zusätzlich für große Debatten und Kritik gesorgt. Denn der Begriff NAFRI, der steht im Polizeijargon für nordafrikanische Intensivtäter. Der Polizeipräsident von Köln hat sich zu dieser Wortwahl NAFRI geäußert. Und er entschuldigte sich im WDR jetzt am letzten Montag und meinte, dass diese Bezeichnung unglücklich gewählt worden sei und nur ein Arbeitstitel innerhalb der Polizei sei. Zudem verteidigte er auch das Vorgehen der Polizei. Er meinte, dass vor einem Jahr die Übergriffe nicht durch grauhaarige ältere Männer oder blondhaarige junge Frauen verübt worden seien und daher sei das Vorgehen der Polizei gerechtfertigt. Dass das Vorgehen der Polizei dann noch gelobt wird in sozialen Netzwerken und von politischer Seite und noch verteidigt wird, ist meiner Ansicht nach eine sehr erschreckend offene Offenbarung des gesellschaftlich verankerten Rassismus. Menschen mit dunkler Hautfarbe werden nicht nur ausschließlich als Nordafrikaner identifiziert, sie werden noch dazu generell als Kriminelle abgestempelt. Seit dem Jahreswechsel gibt es da also verschiedene Meinungen. Die einen reden von einer Horde dunkelhäutiger, alkoholisierter und aggressiver junger Männer, die da in Köln in der Silvesternacht aufgelaufen ist. Und diese Menschen klopfen noch der Polizei auf die Schulter für ihr rassistisches Vorgehen. Frauke Petri von der AfD twitterte etwa, wie zu erwarten, dass Nafris sich wahrscheinlich nur dem Kirchenchor anschließen wollten. Also Ironie hier, ganz augenfällig. Und irgendein Fressen würde ja da gefunden werden müssen. So Frauke Petri, aber man muss auch nicht bei Angehörigen rechter Parteien nach der Verteidigung rassistischer Praktiken suchen. Die Bundesregierung verteidigt hier ganz offiziell das Vorgehen der Polizei. Und dann gibt es noch die Frauen, die sich ihren Aussagen nach in Deutschland nicht mehr sicher fühlen würden und es auch nicht gutheißen, dass das Vorgehen der Polizei als rassistisch identifiziert wurde. Nach solchen Kommentaren, die in dieser Weise argumentieren, muss man auch im Internet nicht lange suchen. Und es gibt Gott sei Dank noch die Menschen, für die das Vorgehen in Köln klar rassistisch war. PolitikerInnen wie Jürgen Karsek von den Grünen, Jule Nagel von der Linken und auch Jutta Ditfurt und auch der Politikwissenschaftler, Journalist und angehende Historiker Ismail Küpeli und viele andere sehen es als selbstverständlich an, dass Racial Profiling zu verurteilen ist. Dann gibt es noch eine Meinung von einem Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, der Leiter des Ressorts Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung, Dr. Heribert Prantl. Und der meint, dass der Polizeieinsatz in Köln zwar verhältnismäßig gewesen sei, seiner Ansicht nach, die Debatte darüber sei es nun aber wieder nicht. Damit bin ich nun auch nicht einverstanden, denn das unterstützt auch die Rhetorik, die jetzt auch oft zu hören ist, das Argument, dass es ja keine anderen Alternativen gegeben habe, um die sexuellen Übergriffe vor einem Jahr zu verhindern. Ich sehe das ganz klar nicht so. Man muss hier auf individuelle Vergehen schauen und nicht Hautfarbe sortiert über eventuelle kriminelle Energie urteilen. Sebastian Weiermann sieht das ganz ähnlich.
Da haben es dann halt andere Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen klüger angestellt. Also in Hessen soll eine Gruppe von 400 bis 500 Menschen mit Migrationshintergrund unterwegs gewesen sein, die die Polizei als problematisch eingeschätzt hat. Die hat die Polizei aber begleitet. Das ist ja auch, wenn man den Vergleich zum Fußball nimmt, irgendwie, da kommen die Leute ja auch in der Regel ins Stadion. Sie werden vielleicht von der Polizei begleitet, vielleicht auch in einem Kessel, dass es ziemlich unangenehm ist, aber sie kommen ins Stadion. Und in Köln hatte die Polizei halt 1500 Beamte zur Verfügung. Die standen in der Innenstadt wirklich an jeder Straßenecke, um überhaupt das Bahnhofsumfeld in Richtung Innenstadt zu verlassen oder in Richtung Dom. Gab es Taschenkontrollen nach Böllern, nach gefährlichen Gegenständen. Das heißt, Leute, die zum Dom wollten, wären da ähnlich irgendwie mit einer Tasche voller Böller hingekommen. Und die Polizei hätte da niedrig eingreifen können, wenn es da konkrete Verdachtsmomente gegeben hätte gegen die Leute. Was da halt passiert ist, war eine präventive Kontrolle, die meiner Meinung nach auch ganz klar rassistisch motiviert war.
Eine andere Erkenntnis, die mich dann neben den Vorschlägen von Herrn Weiermann auch nicht überrascht hat, das ist eine Erkenntnis, die von der Kriminologin Dr. Daniela Hunold kommt, die auch Wirtschafts- und Sozialgeografie studiert hat. Frau Hunold wurde vom Mediendienst Integration interviewt. Das Interview ist im Internet unter Mediendienst-Integration nachzulesen. Und die sagt, dass es eine ganz interessante Studie gibt, des Open Society Institute von 2009 schon. Und da ist man in verschiedenen europäischen Ländern auch der Frage nachgegangen, ob es Racial Profiling gibt. Und das wurde da vielfach auch bejaht, also kein Einzelfall hier in Deutschland. Eine weitere Erkenntnis war, die Auswahl nach äußeren Kriterien sei auch nicht effektiv. Das heißt, man findet da auch nicht die Person, die man finden will, die mit krimineller Energie. Und es gab wohl dann auch Überlegungen, wie man das wohl ändern kann, wie man also dazu beitragen kann, tatsächlich Personen festzuhalten, die tatsächlich im Begriff sind, Straftaten zu begehen. Es ist dann ein Training ins Leben gerufen worden, womit Polizeibeamte geschult wurden und befähigt wurden, nach anderen Kriterien auch zu schauen als jetzt nach Hautfarbe oder äußerem Erscheinungsbild. Es geht hier vielmehr auch darum, wie sich eine Person verhält, die unter anderem auch gefährlich sein könnte. Das heißt, es wird tatsächlich nach den individuellen Handlungen einer Person geschaut und danach geurteilt und nicht nach dem äußeren Erscheinungsbild. Die trainierten Polizeibeamten haben dann auch Kontrollen durchgeführt, die nach diesen angeschulten Kriterien durchgeführt wurden. Und da hatte man auch dann eine deutlich höhere Trefferquote und hat dann auch die festsetzen können, die dann tatsächlich auch Straftaten begangen haben. Schlussendlich ist es also nicht nur durch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die von Dr. Daniela Hunold geschildert wurden, klar, dass kriminelle Energie nicht mit der Herkunft oder Hautfarbe eines Menschen zu tun hat. Es gibt zahlreiche Studien darüber, die diese Selbstverständlichkeit auch wissenschaftlich belegen können. So auch der Kriminalwissenschaftler Christian Wahlburg von der Universität Münster. Der hat Dutzende Untersuchungen zu Jugendkriminalität ausgewertet und in seiner Veröffentlichung Migration und Jugenddelinquenz zusammengefasst. Das Ergebnis da ist, es gibt selbstverständlich keinen Zusammenhang zwischen Straftaten bzw. Kriminalität und der Herkunft eines Menschen.
Black disabled lives matter. Black incarcerated lives matter. Black queer lives matter. Black trans lives matter. Black immigrant lives matter. Black refugee lives matter. Black girls matter. And on and on and on. Our lives are intersectional. Our struggles are connected. If any of us is not free, we are all not free.
Am kommenden Samstag ist der 7. Januar, der Todestag von Uri Jalloh. Der aus Sierra Leone geflüchtete Mann verstarb vor 12 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle. Dort verbrannte er gefesselt auf einer Matratze. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Aktivisten gehen davon aus, dass Uri Jalloh von den Polizeibeamten ermordet wurde. Die Justiz hält allerdings an der Darstellung fest, dass er sich selber angezündet hätte. Die Journalistin Margot Overath beschäftigt sich seit 2009 mit dem Mord an Uri Jalloh. Ihr Radiofeature, das vor 2 Jahren im MDR lief, heißt Uri Jalloh, die widersprüchlichen Wahrheiten eines Todesfalls.
Tatsächlich ist noch gar kein Aufklärungsversuch unternommen worden, denn der Staatsanwalt ging davon aus, dass sich Uri Jalloh selbst angezündet hat Und in dieser Frage war eigentlich der Ausbruch des Feuers nicht so wichtig, sondern es war nur wichtig für ihn zu ermitteln, wenn sich ein Gefangener in der Zelle selbst anzündet, hätte er gerettet werden können. Also das war so eigentlich eine ganz geschickte Version, eine geschickte Möglichkeit, einen Deckel auf diese Frage zu stellen, also einen Deckel auf den ganzen Fall zu legen und um die Aufklärung der Brandursache herumzukommen. Nun, ich kenne mich inzwischen total aus in dieser Geschichte, habe die Fakten Wissenschaftlern und Kriminalbeamten vorgelegt, und zwar jeder Menge. Ich bin an verschiedene Universitäten herangetreten, an Landeskriminalämter, an Brandermittler und habe das alles nochmal neu recherchiert, sozusagen mit einem anderen Namen. Also wenn der Tote nun nicht Uriallo heißt und nicht in der Dessauer Polizeizelle verbrennt, sondern keinen Namen hat und in einer anderen ungenannten Zelle verbrennt, dann ist der Fall ganz leicht aufzuklären. Und das habe ich in meiner, Sendung gezeigt.
Nun sind es schon 12 Jahre, in denen weder Uriallos Familie noch seine Freunde Gewissheit über seinen Tod haben. 12 Jahre, in denen die deutsche Justiz versagt und einen rassistischen Mord vertuscht. Seine Familie, Aktivisten und vor allem die Initiative Break the Silence fordern Ermittlungen in Richtung eines Mordes. Der neu aufgerollte Fall geht allerdings erneut nicht auf die Kenntnisse und Forderungen der Aktivisten ein. Im August 2016 gab es erneut einen Brandversuch zum Tod von Uriallo. Tom von der Initiative Break the Silence war dabei.
Das, was dort nachgebaut worden ist in Schmiedeberg, diese Zelle, die war halt einfach nur teilverschließt. Also die Zelle 5 in Dessau ist halt eine voll verfließte Zelle. Dort hatten sie nur die Wand auf eine Meter Höhe gefliest. Nicht mal das Podest, auf dem die Matratze lag, war gefliest. Ab einen Meter nach oben und Decke und Fußboden, alles nicht gefliest. Das sind natürlich Dinge, die auf die Thermodynamik Einfluss haben und von dem Brandgutachter dort aber einfach auf die Seite gewischt werden. Das Zweite ist, dass die Matratze, die dort verwendet worden ist, deutlich kleiner war als das Podest. Aber im Fall Uriallo war die Matratze größer als das Podest. Dann haben sie als Menschendummy quasi eine Betonsorte verwendet, die mit Aluminiumfolie eingepackt war. Dann wurde die angezogen mit T-Shirt und Hose. Und die Hose wurde dann wiederum mit Steinwolle ausgestopft. Und dann wurden dort zur Imitierung, hieß es, von organischer Materie, die so in dem Dummy ja nicht drin war, dann so Streifen von Schweinehaut aufgelegt, die dann sozusagen die Schäden an der Haut markieren sollten. Wobei das so ist, dass wenn man da ein Hautstück auflegt, dass dann das Unterhautfettgewebe ja dann direkt an den Rändern der Hitze und der Flamme ausgeliefert ist und selbst einen Brandstoff liefert, der so im Januar 2005 bei Uriallo gar nicht da war. Wenn also eine Person verbrennt, muss halt eben erstmal die Haut durchbrennen, aufreißen. Dann kann das Fett sich entzünden. Durch den Versuchsaufbau, wie er da gewählt worden ist, war das eher eine Brandbeschleunigung, denn eine Nachstellung. Ja, und so gab es halt mehrere dazu auch noch wichtige Fakten, die einfach mit der Zellensituation in Dessau nichts zu tun hatten, beziehungsweise abgeändert wurden. Und von der Seite her steht jetzt von diesen Brandversuchen, die von null angeblich starten, nicht viel zu erwarten, weil sie mit der Situation nicht ausreichend vergleichbar sein werden. Wir sind im Grundsatz schon skeptisch, wozu es neue Brandversuche braucht, wenn schon mehrere Brandversuchgutachten vorliegen. Das ist das eine. Das zweite ist aber viel wichtiger, dass die zentrale Frage in diesem Fall ja das nach 3 Tagen präsentierte verschmorte Feuerzeug ist. An diesem Feuerzeug ist nach 2 Gutachten festgestellt worden, dass dort keinerlei Spuren aus der Brandsituation der Zelle Nummer 5 zu finden sind. Dafür sind aber tatortfremde Spuren zu finden, also Fasern, Faserbüschel und Tierhaare, die da in dieses Feuerzeug eingeschmolzen sind und teilweise nicht feuergeschädigt sind, sowie DNA nicht afrikanischen Ursprungs. Also diese Konstellation an dem Feuerzeug, keine Spuren aus dem Brand, keine Spuren von Uriallo, dafür aber ganz andere Spuren auf der anderen Seite, das ist sozusagen zwingend, dass man daraus schließen muss, dass dieses Feuerzeug nicht in Zelle Nummer 5 war. Uriallo hat mithin kein Feuerzeug gehabt, mit dem er sich hätte anzünden können. Wenn man sich das eingesteht und annimmt, also als logische Konsequenz der Gutachten, die dazu angefertigt sind, dann muss man nach Tätern suchen. Es macht wenig Sinn, weitere Brandversuche zu unternehmen. Es macht viel mehr Sinn, nach den Tätern zu suchen und dann diese Täter zu befragen, wie sie es denn nun genau gemacht haben. Weil Fakt ist, Uri Jalloh hat sich eben nicht selbst angezündet.
An dem Beispiel von Uri Jalloh stellt sich natürlich die Frage, wie man präventiv gegen rassistische Polizeigewalt vorgehen kann. Amnesty International und viele weitere Menschen fordern zum Beispiel eine Behörde, die unabhängig von der Polizei arbeitet. So soll er objektiv gegen Polizisten ermittelt werden können. An diesem Samstag wird es in Dessau die Möglichkeit geben, Solidarität mit den Angehörigen von Uri Jalloh zu zeigen. Außerdem kann man sich dort gegen Polizeigewalt stellen, und zwar auf der jährlichen Gedenkdemonstration. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Hauptbahnhof in Dessau. Polizeigewalt ist kein Einzelfall. Todesopfer rassistischer Gewalt dürfen nicht in Vergessenheit geraten.
Police, the 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 police,